gegen Wehr. Strafen den Atomstaat, Lügen, der uns bringt den Strahlenmüll. Setzt es durch mit Castor-Zügen, dazu sind wir niemals still.
Dannenberg am ersten Sonntag im November. Rund 50 Atomkraftgegner, Männer und Frauen, sitzen auf selbst mitgebrachten Klappstühlen, Hockern und Holzkisten. Zwei kleine Polizeibusse parken am Straßenrand, sichern den Verladekran. Auf vier massiven Stahlträgern steht der Spezialkran. Heute hiefte er nacheinander insgesamt 11 Castor-Behälter von Eisenbahnwaggons auf Schwerlaster. Zur Weiterfahrt ins 26 Kilometer entfernte Gorleben.
Das ist der Castor, der mich hier raustreibt. Wir wollen zumindest ein Zeichen setzen, dass wir diese Müll nicht hier wollen und vor allen Dingen, dass es hier auch kein Endlager gibt.
Das ist eine Hypothek auf den Tod. Und deshalb sitze ich hier. Auch wenn ich friere und wenn mir kalt ist und wenn ich lieber zu Hause im Bett, nein.
Also der ganze Müll kommt irgendwann wieder an die Oberfläche. Und das ist ein Kriterium, das darf nicht sein.
Hinter den Protestierern lehnen die Polizisten mit Schirmmützen an ihren Kleinbussen. Die Atmosphäre ist entspannt, die meisten Demonstranten sind schon ergraut, nennen sich selbst die Grauen Zellen. Heute veranstalten sie, wie jeden Sonntag, die sogenannte Stuhlprobe.
Also das ist, sage ich mal, eine Zusammenkunft von Menschen, ja, meistens, wie man so sieht, älteren Jahrgangs und für Leute, die sich nicht mehr so trauen, auf der Straße mitzumischen.
Der ältere Herr lächelt, blinzelt in die tiefstehende Mittagssonne. 59 ist er, angestellt als Lehrer im Landkreis Lüchow-Dannenberg. Seinen Namen will er nicht nennen, damit hat er schlechte Erfahrungen gemacht. Seit Anbeginn der Proteste ist er dabei im Widerstand, seit nunmehr 31 Jahren. Ortswechsel. 26 Kilometer entfernt vom Dannenberger Verladekran, das Gelände des Endlager-Erkundungsbergwerks. Gleich nebenan stehen oberirdisch neuerdings 91 Castor-Behälter in einer Leichtbauhalle im Zwischenlager Gorleben. Zwei Dutzend Besucher, allesamt Mitglieder der CDU-Kreistagsfraktion aus dem benachbarten Landkreis Lüneburg, wollen runter in den Salzstock, sich ein Bild machen von den Arbeiten unter Tage, vom einzigen potenziellen deutschen Endlager für hochradioaktiven Müll.
So, bevor es losgeht, noch eine kurze Einweisung in die Sicherheitsausrüstung, die jeder dabei hat. Wir tragen also alle Sicherheitsschuhe. Dann haben wir Helmtragepflicht unter Tage.
Vor den Besuchern steht der Geologe Christian Islinger, erklärt die Ausrüstung für die Tour in den Schacht. Mit dabei sind auch zwei Vertreter des BFS vom Bundesamt für Strahlenschutz. Im Auftrag der Behörde wird der Salzstock untersucht.
Fernlicht und dann beim dritten Mal ist sie wieder aus. Und dann hat jeder noch so eine schwarze Kiste an der rechten Seite.
In roten Overalls, schwarzen Sicherheitsstiefeln, mit weißen Helmen stehen die Besucher im Halbrund vor Islinger. Der trägt eine weiße Bergmannskluft, ein weißes Tuch um den Hals, grauer Dreitagebart, eine moderne, eckige Brille. Seine Zuhörer probieren ihre Helmlampen aus. Über den Schultern hängen sogenannte Sauerstoff-Selbstretter. Das schwere, tellergroße Gerät soll den Besuchern im Brandfall Sauerstoff liefern, mindestens 50 Minuten lang. Aber gebrannt hat es dort unten noch nie.
Chemischer Prozess, also am Anfang kräftig in das Gerät hineinatmen, damit dieser chemische Prozess auch richtig ans Laufen kommt. Das Gerät wird beim Betrieb warm, also wundern Sie sich nicht, wenn es warm auf der Brust ist.
Christian Islinger beendet seinen Sicherheitsvortrag. Es geht eine Treppe nach oben in den Förderturm der Anlage. Islinger ist Angestellter der DBE, der Deutschen Gesellschaft zum Bau und Betrieb von Endlagern für Abfallstoffe MBH. Hauptanteilseigner der Firma sind die vier großen deutschen Stromkonzerne E.ON, Vattenfall, NBW und die RWE. Sie wünschen sich ein Endlager für Atommüll, am liebsten schon 2030. Oben im Förderturm sammeln sich die Besucher vor der sogenannten Seilfahrtanlage. Ein riesiger, vergitterter Fahrstuhl, Tragkraft 25 Tonnen mit Platz für 60 Personen. Christian Islinger greift sich den Hörer vom Wandtelefon.
Islinger, Glück auf. Ich wollte mit meiner Besuchergruppe anfahren. Die Hauptzeitfahrtanlage ist in Betrieb, ja? Alles klar, gut, danke, tschüss.
Ein paar Besucher schauen unsicher, rücken die Helme zurecht.
Ich war noch nie in einem Bergwerk und von daher, naja, das Gefühl ist zwischen ängstlich und mutig.
Ja, doch ein bisschen mulmiges Gefühl. Man muss sich das schon mal ansehen.
Die beiden Frauen lächeln etwas gequält. Dann öffnen sich die metallenen Gittertüren. Einer nach dem anderen geht in die Seilfahrtanlage. Ganz zum Schluss Christian Islinger und ein Bergmann. Die Tore schließen sich.
Meter pro Sekunde, 840 Meter. Das heißt, wir sind rund eineinhalb Minuten unterwegs.
Machen Sie bitte Ihre Helmlampen an, oben rechts am Knopf drehen, Hand vorhalten und bitte anlassen.
Der Fahrtwind weht durch den Gitterboden. Es ist dunkel. Im Schein der Helmlampen rauscht die schmutzig-graue Schachtwand vorbei. Unten angekommen, stählerne hydraulische Türen schwenken auf, geben den Weg frei ins Bergwerk. Angenehm warm ist es, konstante 28 Grad in über 800 Meter Tiefe. Die Bewetterung von oben, die Frischluft, kühlt den Salzstock ein paar Grad runter. Die Wände grau-weiß, gefurcht von Stahlkrallen mächtiger Salzfräsen. Die Besucher staunen, blicken nach oben, rund 6 Meter hoch die Decke, abgesichert mit Spezialnetzen, einer Empfangshalle im Salz, groß wie ein Tennisplatz.
Faszinierend. Also die Wände hier, es könnten fast Kunstwerke sein. Also was da glitzert und also ganz toll.
Die Gruppe marschiert los, biegt rechts ab. Christian Islinger von der DBE erklärt die Arbeit der Firma. Der Auftrag der DBE, den Salzstock untersuchen. Taugt er als unterirdisches Atommülllager oder nicht? Hier unten, tief im Salz, soll einmal strahlender Müll aus deutschen Atomkraftwerken gelagert werden. Voraussetzung dafür, es darf kein Wasser eindringen. Radioaktive Stoffe sollen für mindestens 1 Million Jahre von der Biosphäre abgeschottet werden. 7 Kilometer Stollen haben die Bergleute bisher in den Untergrund gesprengt, so der Geologe. 5 Meter breit, 4 Meter hoch. Fest steht bisher, ganz homogen ist der Salzstock mit seinen 40 Kubikkilometern nicht aufgebaut. Islinger zeigt mit einem halb aufgeklappten Zollstock auf die Schautafel an der hellgrauen Stollenwand. Es gibt Gesteinsstrecken, die Wasser führen könnten, aber, so Islinger, die haben keinen Kontakt zur Erdoberfläche.
Auch diese Schichten, die wir bisher angetroffen haben, die als Wegsamkeit funktionieren könnten, dort ist in den letzten 200 Millionen Jahren nichts passiert. Ja. Das ist aber die Aussage, die können wir jetzt nur für den Erkundungsbereich 1 festsetzen. Ob die anderen Bereiche 3, 5, 7 und 9, die wir ja noch vor der Brust haben, ob das genauso positiv ist, das wissen wir nicht.
Islinger klappt seinen Zollstock zusammen, erklärt, warum erst einer von 9 Erkundungsbereichen erschlossen ist. Seit 8 Jahren ruhen die Arbeiten seit dem Moratorium der rot-grünen Bundesregierung. Ziel dieser Maßnahme: Erst einmal soll geklärt werden, welchen Anforderungen ein Atomendlager genügen muss. Ob neben Salz nicht auch Ton für ein Lager in Frage kommt. Denn seit Beginn der Endlagersuche gab es keinen festgeschriebenen Anforderungskatalog für eine derart gefährliche Lagerstätte. Geklärt hat diese Fragen der Arbeitskreis Endlager, kurz AKEnt, besetzt mit Gegnern wie Befürwortern der Kernenergienutzung. Seine Empfehlung, auch andere Standorte sollten untersucht werden, um sie mit Gorleben zu vergleichen. Das erklärt Florian Emmerich vom Bundesamt für Strahlenschutz, BFS. Er steht etwas abseits, im weißen Overall, die Helmlampe angeschaltet.
Natürlich, wenn Sie vergleichen können, dann haben Sie eine viel bessere Grundlage. Zum Beispiel verschiedene Wirtsgesteine sich anschauen. Und da ist es immer besser, wenn man da verschiedene Möglichkeiten hat zu vergleichen. Da können Sie sich ein besseres Urteil bilden. Und es ist eben auch eine juristische Frage, ob das eben dann besser geeignet ist und ob dann nicht ein Gericht sagt, es nach Stand der Wissenschaft und Technik hätte man verschiedene Alternativen vergleichen sollen.
Florian Emmerich rückt die kleine Brille zurecht. Seine Befürchtung, selbst wenn in rund 10 Jahren keine gravierenden Mängel gegen ein Endlager in Gorleben sprächen, könnten Gerichte das ganze Projekt zu Fall bringen. Und dann wäre es fatal, keine anderen Standorte in Reserve zu haben. Bezahlen müssten eine Erkundung weiterer Standorte die Verursacher des Mülls, die großen Energiekonzerne. Aber die lehnen eine neue Suche ab, favorisieren Gorleben als alleiniges Endlagerprojekt, in das schon rund 1,5 Milliarden Euro geflossen sind.
Das mag wirtschaftlich nachvollziehbar sein, aber wie gesagt, bei der Endlagerung geht es immer darum, dass die Sicherheit Vorrang hat vor Schnelligkeit oder vor Wirtschaftlichkeit. Das muss gerade die Erfahrung aus eben Asse oder auch aus dem Horstleben in Sachsen-Anhalt muss gerade das deutlich machen, dass da Sicherheit Vorrang hat.
Diese Erfahrungen aus Asse und Morsleben, aus zwei deutschen Lagern für schwach- und mittelradioaktiven Müll, sind ein Desaster für die Endlagerbauer. Das frühere DDR-Bergwerk Morsleben wird gerade versiegelt. Die Wasserzuflüsse dort sind mit 12 Kubikmetern pro Jahr zwar alarmierend, aber die Gefahr scheint noch moderat. Anders im ehemaligen Salzbergwerk Asse 2. Hier dringen täglich 12 Kubikmeter ein. Die Salzlauge hat Kontakt zum Müll und ist radioaktiv verseucht. Bisher, so Florian Emmerich vom BFS, wird diese Lauge abgepumpt und in benachbarte Bergwerke verbracht. Aber das Abdichten der Lecks ist bisher unmöglich. Dabei galt Asse, bis die schon Jahrzehnte währenden Laugeneinbrüche vor 3 Monaten bekannt wurden, als Pilotanlage für Gorleben. Davon ist nun keine Rede mehr, dafür umso mehr von den Unterschieden zwischen den beiden Salzstöcken.
Erstmal das Grundlegende ist, dass die Asse ein altes Bergwerk ist, das kommerziell genutzt wurde und Gorleben ein sogenannter unberührter Salzstock ist. Also den hat man extra aufgefahren, um dort zu erkunden.
So Florian Emmerich. Die Gäste im Salzstock setzen ihren Rundgang fort. Vorneweg referiert Christian Islinger über die Sprenglöcher im Salz, mit denen vor dem Moratorium die Stollen ins Salz getrieben wurden. Zu sehen sind 6 Löcher in der Stollenwand, 30 cm Durchmesser, rundherum noch einmal ein Dutzend kleiner Bohrungen.
Wir haben also hier mit Bohr- und Sprengtechnik gearbeitet. Und dabei werden zunächst in der Mitte 6 große sogenannte Einbruchslöcher gebohrt. Die sind jetzt hier nur angedeutet mit 1 Meter etwa. Diese Löcher sind dann 5 Meter tief. Um diesen sogenannten Einbruch herum werden dann die Sprenglöcher gebohrt. Das sind diese roten Punkte mit den Zahlen dran. Und diese Löcher werden dann mit Sprengstoff gefüllt. Das ist ein loses Granulat, nennt sich vom Handelsnamen her Andex 2, also ein ganz konventioneller Sprengstoff, der im Salzbergbau eingesetzt wird. Mit X geschrieben. Ja. Ich sage immer, das andere knallt zwar auch, aber das hilft uns hier nichts.
Die Männer lachen. Aus einem der Querstollen dringt leise Motorenlärm, wird schnell lauter. Islinger gibt Handzeichen. Bitte alle die Stollenmitte verlassen und die breite Fahrbahn freigeben. Grelle Scheinwerfer leuchten die Salzgänge aus, kommen näher. Ein schmutzig gelber Schwerlastkipper rollt an den Besuchern vorbei, die schwarzen Reifen mannshoch. Islinger hebt 2 Finger an den Helm, grüßt den Fahrer. Die Bergleute der DBE können dem Moratorium nichts abgewinnen. Viele wurden entlassen oder mussten umziehen, zum Beispiel in den Schacht Konrad, neben Morsleben und Asse das 3. deutsche Lager für mittelradioaktiven Müll. 60 Bergleute haben ihren Job in Gorleben behalten, trotz Moratorium.
Die ganze Maschinentechnik muss in Schuss gehalten werden. Ja, die ganzen Messstellen, die hier eingerichtet sind, müssen weiterhin beobachtet und dokumentiert werden. Es muss ja alles, also der Stand, der da ist, der wird bewahrt. Ja. Und weiter dokumentiert, aber es kommt halt nichts Neues dazu.
Obwohl auch der Arbeitskreis Endlager zu dem Schluss kam, die bisherige Erkundung schließt eine Eignung nicht aus. Deshalb fordert die Bundes-CDU die Aufhebung des Erkundungsstopps. Es soll weitergehen in Gorleben. CDU-Mitglied Lutz Röding aus Lüneburg sieht das genauso.
Also ich bin der Meinung, man sollte unverzüglich dieses Moratorium aufheben und die Erkundung fortsetzen, um zu einer gesicherten Feststellung zu kommen, die dann zu einem späteren Zeitpunkt zu entscheiden ist.
Und erst, wenn etwas gegen Gorleben spricht, erst dann sollten andere Standorte untersucht werden, so Röding. Vorsichtiger ist sein Parteikollege Meinhard Perschel. Er hat die Reise organisiert. Perschel unterstützt die Forderung, möglichst bald auch andere Endlagerstandorte zu suchen.
Ja, zumindest muss man ja nochmal prüfen, was vergleichbar wäre, um dann zu sagen, okay, dass man was Alternatives hat. Also nur auf Gorleben zu fokussieren, finde ich nicht in Ordnung.
Aber so weit wie die Gorleben-Kritiker, oben am Verladekran, so weit geht Meinhard Perschel nicht.
Die Kastoren muss man stoppen, denn sie sind eine Gefahr. Kastoren muss man stoppen, dafür sind wir schließlich da. Ich habe sie gesehen und habe mir gesagt, Kastoren muss man schon mal stoppen, Tag und Nacht.
Die Gegner lehnen ein Endlager im Salz schon heute kategorisch ab.
Salz ist insgesamt ungeeignet, Die Asse zeigt es. Die Asse sollte ja mal ein Modell für Gorleben sein, ein Modellbergwerk. Und statt dass die Asse 1 Million Jahre hält, hat sie gerade mal 40 Jahre gehalten. Seit über 15 Jahren fließen jeden Tag 12.000 Liter Wasser in die Asse. Keiner weiß, wohin damit.
Dieter Metk, hellgrauer, gepflegter Bart, halblange Haare, gehört zum sechsköpfigen Vorstand der Bürgerinitiative Lüchow-Dannenberg. Er nimmt regelmäßig an den Treffen am Castor Verladebahnhof teil.
Die Glaubwürdigkeit aller Befürworter der Atomenergie in diesen letzten 30 Jahren, wo es hier den Widerstand gibt, die ist überhaupt nicht vorhanden. Wir wurden von Anfang bis Ende, ich sage es mal ganz deutlich, verarscht. Und deswegen lassen wir uns hier nichts mehr gefallen.
Neben dem BI-Mann steht Dieter Huber. Der 69-Jährige wohnt im kleinen Dorf Trebel. 4 Kilometer Luftlinie vom geplanten Atommülllager.
Ich halte es für unverantwortlich, dass die Politiker sich weigern, vor allen Dingen die CDU-Politiker und die CSU-Politiker, woanders im Vergleich einzubeziehen, um wirklich feststellen zu können, dass es auch noch eine andere Möglichkeit für Endlager gibt.
Ein paar Meter hinter Huber und Dieter Metk kniet ein junger Mann auf dem Asphalt, legt gelb lackierte Holzbretter wie ein X übereinander, schraubt sie zusammen. Immer wenn der Castor-Transport rollt, am sogenannten Tag X, stellen die Wendländer dieses Symbol ihres Widerstands auf. In Vorgärten, auf Dächern, an Scheunentoren und Alleebäumen, auf Feldern, als Aufkleber auf dem Pkw. Auf ihrem Camping-Klappstuhl sitzt Marie-Louise Techter. Und auf die Frage, ob sich der Salzstock in einigen Jahren vielleicht doch als geeignet erweisen könnte, fällt die Antwort der älteren Dame klar aus.
Nein, kein Fall. Das ist nur alles. Na, das weiß man ja. Ich bin kein Wissenschaftler, aber ich weiß, dass es total unsicher ist. Aber das hängt jetzt nicht nur mit Gorleben zusammen, sondern weil ich behaupte, man kann nicht Müll produzieren und schon gar nicht Müll, der also über Hunderttausende von Jahren strahlt, ohne zu wissen, was machen wir mit dem Müll. Nicht der Weg muss ein anderer sein, wenn überhaupt. Also ich bin gegen die Nutzung von Atomstrom.
Marie-Louise Techter lehnt sich im Campingstuhl zurück. Sie faltet die Hände, macht klar, woran es fehlt im Wendland. An Vertrauen. Den Verlautbarungen der Endlagererkundungsfirma DBE traut hier kaum jemand. Selbst der damalige grüne Umweltminister Jürgen Trittin hatte einen schweren Stand bei den Gorleben-Gegnern. Denn bisher haben sich alle Parteien um eine kooperative Einigung in der Endlagerfrage gedrückt. Im Koalitionsvertrag zwischen CDU, CSU und SPD haben die Parteien zwar vereinbart, die Endlagerfrage soll geklärt werden, aber passiert ist das nicht. Stattdessen verschiebt die Große Koalition das Problem auf die nächste Legislaturperiode. Auch das vom Bundesumweltminister Sigmar Gabriel initiierte internationale Endlagersymposium brachte nicht die erhoffte Bewegung. Die dort Anfang November geäußerte Expertenmeinung, mehrere Endlagerstätten müssten untersucht und verglichen werden, lehnt die Bundes-CDU strikt ab. Zurück im Salzstock. Seit einer Stunde ist die Besuchergruppe unterwegs, bestaunt, wie gut der Salzstock ausgebaut ist. Kathedralengroß eröffnet sich der Werkstattbereich, hell beleuchtet, akkurat gepflastert, ausgestattet mit Ölabscheider und modernen Hebebühnen. In grauen, flachen Fertigbauten werden junge Mechatroniker ausgebildet, Nachwuchs für die Zeit nach dem Moratorium, das spätestens, so ist es per Verordnung festgelegt, 2010 beendet wird. Nächste Station der Tour, 2 Markscheider, also Vermessungsingenieure bei der Arbeit. Ein paar hundert Meter entfernt kontrollieren sie Temperatur und Bewegung im Gestein. Weiße Overalls, schwarze Sicherheitsschuhe, ein Spezialmaßband unterm Arm. Auch im Moratorium dürfen die Markscheider weiter messen.
Denn die Instrumentierung, die war auch nicht gerade preiswert, sag ich mal. Das sind Sonderanfertigungen, was wir hier alles haben. Und das wäre natürlich schade, wenn in dieser Zeit diese Messung nicht weitergeführt wäre. Ne? Also große Investitionen, großer Zeitaufwand und vor allem sehr interessante Messergebnisse, die durchaus zu verwerten sind.
Peter Ward ist 48, dunkler Schnauzer, runde Brille. Der Geophysiker spannt das Maßband quer durch den Stollen, verbindet 2 Messpunkte. Neben ihm sein Kollege Klaus-Dieter Mewis, Vermessungsingenieur, Abteilung Geotechnik. Mewis liest die Werte vom Maßband ab. Gemessen wird die kürzeste Strecke zwischen den Stollenwänden.
So, 6,02, 6,02, 6,02.
Ward und Mewis messen, wie schnell das Salz fließt. 30 Meter tief tragen Hightech-Messfühler ins Gebirge. 1200 dieser Kontrollpunkte sind im Salzstock verteilt. In einigen Regionen fließt das Salz 5 cm pro Jahr, drückt nach unten, unaufhaltsam, mit gewaltiger Kraft. Peter Ward, seit 30 Jahren in Deutschland, kommt aus Manchester, wohnt im Wendland. Ward kniet auf dem Salzboden, klappt den Messkoffer zu, schaut nach oben über den Brillenrand. Den AKN-Vorschlag, die Prämissen der deutschen Endlagersuche zu überdenken, hält er für legitim.
Ich möchte mich gerne als Wissenschaftler äußern. Findest, in der Wissenschaft gibt es keine heilige Kühe. Also man sollte das immer wieder überlegen, was man macht. Und in Prozedur wie AKN, ich kenne einige Leute davon, fand ich nicht unbedingt schlecht. Also dass man nochmal überlegt, ist das richtig, was wir machen, finde ich völlig okay.
Nur das Moratorium, den Baustopp, lehnt Peter Ward ab. Kollege Dieter Mewis, Hände in den Hosentaschen, nickt stumm, stimmt zu.
Wir würden lieber weiter erkunden, als in diese Moratoriumphase zu sein.
Mewis presst die Lippen zusammen, zieht die Brauen hoch. Mehr will er zu dem Thema nicht sagen. Christian Islinger hebt eine Hand, winkt seine Schützlinge heran. Der Rückweg durch die hellgrauen Stollen beginnt. Es geht wieder vorbei am Werkstattbereich, den Ausbildungscontainern, an den Sprenglöchern. Die Besuchergruppe diskutiert über ihre Eindrücke. Die beiden CDU-Parteifreunde Friedhelm Koch und Norbert Thiemann sind begeistert von der Führung. Die Zweifel der Gorleben-Gegner verstehen sie nicht.
Vorher hatte ich auch einige Zweifel, ne? Weil ich das alles nicht kannte, ne? Durch Unkenntnis. Ne? Aber jetzt habe ich ja festgestellt, dass es doch ohne Atomkraft geht es nicht.
Mich überzeugt das. Hier ist die Chance, in einem Salzstock was zu machen. Und was bislang gelaufen ist, hat ja keine negativen Aspekte bislang ergeben. Also man sollte weitermachen und dann so schnell wie möglich auch die Chance nutzen, hier in das Endlager einzurichten.
Thiemann schlendert weiter durch den Salzstaub, schaut nach oben an die Stollendecke. Im Gehen unterhält er sich mit seinem Parteikollegen. Die Lüneburger Kreistagsabgeordneten Koch und Thiemann scheinen wie das atomfreundliche Pendant zu den Anti-Atom-Demonstranten Übertage. Beide Seiten blenden einen Teil der bisherigen Erkundungsergebnisse aus. Thiemann möchte am liebsten morgen schon ein Endlager in Gorleben und die Gegner erklären den Salzstock auch ohne vollständige Erkundung für ungeeignet. Dabei ist zurzeit nur eines klar. Bisher spricht nichts gegen eine Eignung, aber ein endgültiges Urteil wird erst nach der weiteren Erforschung und nach Auswertung aller verfügbaren Messdaten aus dem Salz möglich sein. Angekommen im Eingangsbereich zum Stollenlabyrinth warten die Besucher auf die Seilfahrtanlage. Einige beugen sich über eine Holzkiste an der Wand. Darin liegen Salzbrocken zum Mitnehmen, ein Andenken an den Ausflug unter Tage. Meinhard Perschel, der Organisator der Reise, wirft noch einmal einen Blick zurück in den dunklen, breiten Stollen.
Also ein bisschen kritisch bin ich immer. Das gehört auch mit dazu. Erst wenn man 100% überzeugen kann, man einen überhaupt nicht. Sie haben ja mit dem Asse gesehen, zum Beispiel, da wird viel erzählt und das ist einfach dann eine Glaubwürdigkeitsgeschichte.
Perschel zuckt mit den Schultern. Anders als viele seiner Parteifreunde lehnt er die weitere Nutzung der Kernenergie ab. Weniger deshalb, weil er sie für zu gefährlich hält, sondern weil auch Uran irgendwann einmal zur Neige geht.
Die Ressource Uran und so weiter, das ist irgendwann vorbei, das ist also endlich. Von daher bin ich auch für den Ausstieg. Aber wie gesagt, wir haben ja den ganzen Abfall jetzt und dann muss man ja auch sehen, dass man den wegkommt. Und das gehört zur Ehrlichkeit eben auch dazu.
Der Kreistagsabgeordnete nickt rüber zur Seilfahrtanlage. Langsam senkt sich der riesige Gitterkorb auf die 840 Meter Marke. Die Hydrauliktore schwenken auf. Perschel und die anderen drängen langsam hinein. Christian Islinger verriegelt die Tore von innen, drückt den Taster für die Aufwärtsfahrt. Oben angekommen im Förderturm setzen die Besucher ihre Helme ab. Erleichterung in den Gesichtern, auch bei Ingrid Schiuber-Busch. Wie Perschel gehört sie zu den wenigen CDU-Mitgliedern, die der Besuch nicht völlig überzeugt.
Also ich gehöre eher zu den Leuten, die das sehr kritisch sehen. Also zumal ich eben auch Kinder habe und denke, dass wir unseren Generationen da etwas überlassen, was wir selber nicht mehr kontrollieren können. Auf der anderen Seite muss man das, was man jetzt an Müll hat, ja irgendwie vernünftig unterbringen.
Zusammen mit den anderen geht Ingrid Schiuber-Busch zurück zu den Umkleidekabinen, unterhält sich mit Stefanie Blume, der Frau des Lüneburger CDU-Fraktionschefs. Auch sie bleibt skeptisch.
Ja, irgendwie hat mich das unheimlich beeindruckt. Allerdings muss man aufpassen, es ist natürlich eine Seite, die man geschildert kriegt. Das lassen sich mit Sicherheit genauso gut andere Argumente auch finden.
Und diese Argumente liefern die Protestler am Dannenberger Verladekran. Sie wärmen sich mit Tee und Kaffee auf, kleine Dampfwölkchen wehen über den Tassen. Es ist kalt geworden. Egal, ob in Gorleben weiter erkundet wird oder nicht, egal zu welchem Ergebnis die Bergleute und Geologen einmal kommen, sie werden weiter protestieren, bei jedem Castortransport sich wieder auf die Straße oder ihre Klappstühle setzen.
Solange überhaupt noch weiter Atommüll produziert wird, bin ich auch nicht bereit, irgendwo mich für ein Endlager einzusetzen. Also ich denke, von dem Augenblick an, wo ernsthaft aufgehört wird, dass Atommüll produziert wird, müssen alle Kräfte gucken, wo können wir den Mist hinbringen.
Bis dahin vergeht noch viel Zeit. Laut Atomkonsens geht das letzte deutsche AKW 2021 vom Netz. Experten wie Christian Islinger von der DBE und Florian Emmerich vom Bundesamt für Strahlenschutz gehen ohnehin davon aus, selbst wenn in Gorleben Erkundung und Ausbau ohne das zu erwartende juristische Gezänk weiterlaufen, ein Endlagerbetrieb ist dort frühestens 2035 möglich. Bis dahin geht der Kampf um Gorleben weiter, in Berlin, im Salzstock und auf der Straße vor dem Verladekran.
Auch wenn's verboten ist, kann blockieren Sünde sein. Plagt es dein Gewissen, wenn du nicht setzt und dein klitzekleines Gesetz verlässt? Kann es wirklich Sünde sein, wenn der Allerwerteste sich platziert, wenn er dieses gräuliche Ding blockiert?